Whisky und Golf, dein unkonventioneller Podcast rund um den Genuss schöner Spirituosen und den Amateurgolf, besser bekannt als Hobbymasochismus. Hallo und herzlich willkommen bei Whisky und Golf. Ja, es ist Ende November. Wir haben Schnee draußen in München. Also zum Glück ist er mittlerweile schon wieder ein bisschen weg, weil es teilweise schon wieder geregnet hat. Aber natürlich mit dem Regen kam auch so ein bisschen Glatteis mit. Also der erste Spaß war schon da. Das heißt aber auch, dass die Sommergrüns jetzt weitestgehend zu sind. Die Golfplätze sind zu teils. Und es macht einfach auch, selbst wenn er offen ist, macht es keinen Spaß. Ich bin kein Range-Mensch. Das heißt, ich kann mich in aller Ruhe meinem Job widmen, ohne dass ich dann denken muss, wie gern ich gerade auf dem Golfplatz werde eine Runde Golf spielen. Weil diese Sehnsucht kann ich nicht ausleben. Ich kann einfach nur meinen Job machen und mir denken, naja, ich habe eh nichts Besseres zu tun. Okay, nee, ich bin ein bisschen abgekommen. Eigentlich wollte ich sagen, ja, die Golfplätze sind zu, ich mache meinen Job. Und es ist ja eh die Main Season mitten im Winter. Und ich bin ja, wie ihr die letzten beiden Folgen gemerkt habt, auch viel gerade in Bars unterwegs. Und ja, letzte Woche hatte ich mit dem Sven Goller das Gespräch, das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ein ganz, ganz spannender und inspirierender Mensch ist er. Der Jung aus Bamberg. Und davor hatte ich ja auch mal drüber sinniert, was eigentlich eine gute Bar ausmacht und was eine gute Bar ist. Warum fange ich jetzt schon wieder mit Bars an? Ist das Thema noch nicht durch? Nee, es ist tatsächlich, finde ich persönlich, noch nicht. Weil Bars und Golfplätze haben echt viel gemeinsam. Der eine denkt jetzt, ja klar, die Gastro im Golfclub. Jeder Golfclub sollte eine Bar haben. Dem ist durchaus kurz. Das ist auch so. Und da werde ich auch einige Worte heute noch drüber verlieren, weil das ist tatsächlich ein Thema, was mich so seit geraumer Zeit ein bisschen auch nervt. Aber erstmal, was haben die Bars, zwar die klassischen Bars und die Golfplätze eigentlich gemeinsam? Und zwar echt überraschend viel. Was heißt überraschend viel? Mega viel. Nicht nur, dass der Herr Wiedeking sagt, dass an der Bar und auf dem Golfplatz die wahren Deals gemacht werden und wie ich es ja auch in der vorletzten Folge gesagt habe, man lernt Menschen da auch kennen, manche lernt man mögen oder schätzen, andere möchte man nicht mehr kennen danach, aber darauf gehe ich heute nicht ein, das habe ich bei der vorletzten Folge gemacht. Bars sind, wie ich es gesagt hatte, Orte der Zusammenkunft, wo man sich trifft, wo man gesellig ist, das ist aber tatsächlich auch der Golfplatz. Auf dem Golfplatz geht mir auch am besten im Viererflight und man spricht miteinander, man hat eine gute Zeit miteinander. In den USA ist das ja ganz, ganz viel auch Druckbetankung, aber darüber redet man nicht. Aber man spricht vor allem, das ist ja ein Miteinander-Zeitverleben, weil man spielt ja nicht gegeneinander, man spielt ja nur gegen sich selbst. Und Barflies zum Beispiel sind mega kommunikativ. Barflies, also die klassische Barflyer. Und da ist jetzt egal, ob es jemand ist, der von Pub zu Pub springt und dafür ein Fable hat oder jemand, der in den High-End-Bars dieser Welt umhertümmelt. Und ich rede jetzt nicht von dem Spritti, der jeden Abend da sitzt und sich die Kante gibt, sondern ich rede von den Menschen, die einfach die Barkultur zelebrieren und da ihren mega Spaß dran haben. Und die sind super kommunikativ. So ist es auch der Golfer. Der Golfer ist definitiv auch ein sehr kommunikativer Mensch. Ja, okay, ich habe jetzt auch schon ein, zwei Profigolfer kennengelernt, die sind jetzt nicht ganz so kommunikativ, weil es doch eher Einzelgänger sind, aber ich rede jetzt gerade, naja, andererseits habe ich auch Profigolfer kennengelernt, wie Freddy Schott, der super easygoing ist, super unkompliziert, immer einen coolen Spruch drauf und wirklich ein kommunikativer Mensch. Für mich der klassische Golfer, weil der Golfer ist einfach jemand, der mit anderen spricht, der kommunikativ ist. Und ja, bei den Bars, es gibt die ganz simplen Bars, die Pubs, bis hin zu absoluten High-End-Bars, sei es experimentell, sei es elitär, sei es einfach nur wahnsinnig teuer mit den Leuten im Smoking rumrennt. Und so ist es auch beim Golfplätzen. Es gibt ganz einfache Golfplätze in den USA oder in Schottland, weiß ich gar nicht, ob die da auch so heißt, aber die Community-Golfclubs, wo man teilweise auch gar keine Platzreife und nichts braucht dafür, da kann man einfach hingehen und spielen. Oder auch sowas wie Topgolf oder so, wo es darum geht, man kann ein paar Bälle prügeln und das Leben ist schön, bis hin zu den absolut ultra elitären Country Clubs, wo man teilweise nur mit Einladung von einem Mitglied überhaupt erst reingehen kann. Ich rede noch nicht Mitglied werden, ich rede davon, dass man diesen Laden betritt. Oder das Extremste der allerextremen, Augusta, Georgia. Da kommst du einfach nicht drauf, wenn du kein Mitglied kennst. Und den nicht mitnehmen kannst. Also spielen, red machst gar nicht drüber. Also das ist ja, da brauchst du, glaube ich, Birgen und was weiß ich nicht alles. Naja, völlig kranke Nummer. Aber bei beiden gilt, das Teuerste ist nicht immer gleich das Beste. Und das Elitärste ist nicht unbedingt, oder wenn er extrem elitär ist, das ist kein Qualitätsmerkmal. Augusta, lass mal weg. Aber ich durfte schon auf ein, zwei Plätzen in Europa spielen, die wirklich sehr elitär sind. Da war ich aber vom Platz gar nicht so angetan. Also klar, natürlich, wenn das Ding unfassbar teuer ist, kann man eine gewisse Grundpflege erwarten. Und die ist auch zweifelsohne gegeben. Also da sind die Plätze natürlich, die Pflege ist eine andere, die haben ein eigenes Greenkeeping-Team etc. pp. Aber nur weil es der teuerste Platz ist, heißt es aber lange nicht, dass der beste ist. Man kann davon ausgehen, dass er gut in Schuss gehalten ist, aber auch das ist nicht unbedingt immer so 100% gegeben. Ich meine, die absoluten Ausnahmen sind Plätze wie Green Eagle in Winsen oder St. Leon Roth. Das sind natürlich, oder Winston, das sind natürlich völlig, völlig verrückte Plätze. Die kosten ihr Geld, aber die sind jeden Penny wert, weil du von A bis Z dieses komplette Erlebnis hast. Plus, du hast einfach wahnsinnig spannende Golfplätze. Ich durfte aber auch schon Monterrey in Portugal spielen und das war einer der teuersten Golfplätze, die ich je spielen durfte. Ja, aber es war schon ein Erlebnis irgendwo, aber ich habe andere Plätze, die deutlich weniger gekostet haben, die nicht über 200 Euro die Green Fee waren, die mir definitiv am Ende des Tages mehr Spaß gemacht haben. Und ja, also wenn ich die Wahl habe zwischen Monterrey und Green Eagle, nehme ich immer Green Eagle. 100%. Ist für mich der spannendere Platz. Der ist auch anspruchsvoller. Ich finde ihn auch schwerer. Ich weiß nicht, der fasziniert mich einfach deutlich mehr als der andere. Aber da gehört auch viel Geschmackssache dazu. Und ja, das ist, und da haben die Bars was gemeinsam. Weil auch die teuerste Bar ist nicht immer gleich die beste Bar. Du kannst in teilweise recht günstigen Bars unglaubliche Drinks bekommen, wenn die Leute, die da hinterm Tresen stehen, genau wissen, was sie tun. Oder auch die Leidenschaft dafür haben. Und bei beiden Kategorien, beim Golf als auch in der Bar, ist die Leidenschaft so wichtig. Wenn jemand liebt, was er tut, wenn jemand da sein ganzes Feuer reingibt, seine ganze Liebe reingibt, dann ist das ein ganz, ganz anderes Erlebnis. Und das ist teilweise mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Ich war vor kurzem in einer Bar, da hat man durchschnittlich für einen Drink über 20 Euro gezahlt. Und ganz ehrlich, die waren alle nicht besonders toll. Das war alles kein Grund, nach Hause zu telefonieren, weil es war einfach okay. Aber ganz ehrlich, wenn ich über 20 Euro für einen Drink durchschnittlich zahlen muss, dann erwarte ich nicht okay. Okay war, erwarte ich, wenn ich 10 Euro, 12 Euro für einen Drink zahle. Und nicht über 20. Da erwarte ich einfach richtig gut. Natürlich ist da eine tolle kleine Serviette da, das kleine Mundwasser nebendran etc. Da kommen so diese Kleinigkeiten. Da gibt es dreierlei Snacks in einer silbernen Etagere. So what, ich brauche nicht dreierlei Snacks, ich brauche keine silberne Etagere. Ich will einfach nur einen leckeren Drink. Aktuell nehme ich eh keine Snacks, deswegen ist das schon mal bei mir Perlen für die Säue. Die stehen unangetastet da. Naja, wenn sie da stehen, probiere ich es auch. Okay, das überspringen wir jetzt, aber ich versuch's, ich lehne es ja immer gleich ab. Ich schweife schon wieder durch die Gegend, aber was ich damit sagen möchte, ist, teuer ist nicht immer gleich richtig gut. Elitär ist nicht immer auch gleich High-End. Dieser Satz, den man früher so schön gesagt hat, Kleider machen Leute, ich habe in meinem Berufsleben, vor allem in der Zeit, wo ich in der Luxushotellerie an der Bar stand, so viele Menschen im Anzug gesehen, die ich am liebsten rechts und links abgewatscht hätte, weil sie einfach keinen Anstand, keine Benehmen, kein gar nichts haben. Sie haben sich einfach nur in den Anzug reingesetzt. Und dann hatte ich andere Menschen, die in Jeans und T-Shirt gekommen sind, die bitte, danke, die zuvorkommend höflich sind, für die Knigge ein Begriff ist und nicht nur ein Knick in der Buchseite. Und das zeigt mir wieder, Kleider machen keine Leute. Leute machen Leute. Dein Verhalten definiert dich. Dein Verhalten gibt auch deine Außenwirkung wieder. Und das Gleiche ist, wenn man in eine Bar geht, nicht der Preis definiert die Qualität, sondern das Produkt, was du erhältst, den Drink, den Service, die Dienstleistung. Das beurteilt deine Qualität. Und das rechtfertigt manchmal einen Preis oder manchmal ist es zu günstig oder manchmal ist es einfach viel zu teuer. Aber das ist am Ende alles eine sehr subjektive Beurteilung, weil man beurteilt ja auch Geschmack. Eine Dienstleistung, eine Serviceleistung, eine Aufmerksamkeit des Personals und alles, das ist relativ gesehen. Das ist jetzt, kann man auch relativ objektiv beurteilen, aber den Drink selber kann man, das ist immer subjektiv. Ebenso ist es der Golfplatz selber, also das Design und alles. Der eine mag keine Doglegs, ich liebe Doglegs. Der andere mag viel Wasser, ich treffe jedes Mal meinen Ball ins Wasser. Das heißt, ich muss auch schon mal die zehnfache Menge an Bällen mitnehmen. Das ist immer eine subjektive Sache. Das ist witzigerweise, da merkt man, wie masochistisch ich in manchen Dingen bin. Ich kann Wasser nicht leiden, weil ich schieße immer rein, aber ich will auch auf dem Golfplatz möglichst viel Wasser haben. Es ist ein Widerspruch in sich. Egal. Aber letzten Endes seht ihr, es ist alles sehr, sehr subjektiv. Und man darf sich also um Preis-Leistungs-Verhältnis in der Dienstleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis in der Geschmacksbeurteilung zu haben, ist immer ein bisschen schwierig. Man kann es aber natürlich an seinem eigenen Gusto festlegen. Und das ist genau die Gefahr bei der Geschichte. Und das ist genau das, wo es dann immer Streitpunkte gibt. Apropos Streitpunkte. Jetzt komme ich mal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, weil Bars und Golfplätze haben eins gemeinsam, auf jedem Golfplatz müsste eine Bar sein. Und zwar möchte ich jetzt mal ein bisschen über die Gastronomie in Golfclubs sprechen. Vor kurzem hatte ich einen ganz spannenden Anruf, und zwar von dem lieben Jan-Peter Wulff. Jan-Peter Wulff ist Journalist, hat einen eigenen Blog, der heißt Nomi-Blog, schreibt aber auch für verschiedene gastronomische Zeitungen, ich glaube Mixology und so schreibt er auch. Wir hatten uns auf dem Barkonvent in Berlin wieder getroffen, ein paar Minuten gequatscht, und dann schreibt er mich an, ob wir mal kurz telefonieren könnten. Er hat eine Frage an mich. Ich so, ja, überhaupt kein Thema. Ich meine, warum nicht? Und ich wusste nicht, um was es geht. Und wir hatten dann was vereinbart und ich war gerade mit dem Auto unterwegs. Zum Glück, in dem Moment, wo wir den Termin vereinbart hatten, bin ich an die Raststätte ran zum Auto aufladen. Und ich habe das dann genutzt, um mit ihm einfach bei einem Kaffee ein bisschen da zu plaudern, weil er musste oder er durfte einen Vortrag halten beim Golfmanagementverband Deutschland über die Gastronomie in Golfclubs. Und da hat er verschiedene Leute eben kontaktiert, um sich noch ein bisschen mehr Insights zu holen. Und er hat eben mitbekommen, dass ich in dem Bereich relativ viel mittlerweile mache. Und wir haben uns daraufhin dann darüber unterhalten. Und das Thema Gastronomie in den Golfclubs hat mich schon länger beschäftigt, hat mich immer wieder beschäftigt. Und immer wieder, ich meine, wenn du selber so lange Gastronomie gemacht hast und beruflich jetzt immer noch irgendwo auf der anderen Seite im Spirituosensegment unterwegs bist, dann schaust du da natürlich auch immer wieder drauf. Und du bist bei Veranstaltungen und dir fällt auf, dass das Servicepersonal nicht rund läuft, das Angebot auf der Karte seltsam ist, überhaupt nicht passend zu dem Publikum, die Preise entweder völlig abgedreht oder völlig drunter, die Restaurants leer stehen. Und viele Restaurants oder Gastronomien einfach auch gefühlt jährlich die Pächter wechseln und die wenigsten Golfclubs wirklich noch die Gastronomie auch selbst betreiben. Und ich habe mich das immer wieder gefragt, warum das so ist, aber irgendwie, du sitzt dann da, trinkst dein Bierchen nach der Runde, dann gehst du, ich bin dann meistens unterwegs duschen und dann noch, wenn ich, je nachdem, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause, wenn ich aber mein Bag dabei habe und unterwegs bin, dann bin ich meistens ja abends noch in den Städten, wo ich da bin, unterwegs. Und dann sind die Gedanken auch irgendwo darüber weg. Aber nach diesem Telefonat mit Jan-Peter habe ich sehr, sehr viel drüber nachgedacht. A, das Telefonat ging, glaube ich, deutlich länger, als wir beide gedacht haben. Weil A, war es ein wunderschönes Miteinander. Also das war so ein bisschen Ping-Pong-Match. Nicht Match, wir haben miteinander Ping-Pong gespielt. Aber immer wieder, dann kam das noch auf und jenes. Und wir sind schon fast ans Eruieren gegangen, weshalb die Gastronomen outgesourced werden, etc. Das Telefonat hat schlichtum wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat mich zum Denken angeregt. Ich hätte gern seinen Vortrag gehört, sehr gern sogar. Der war irgendwie, glaube ich, Ende Juli oder so war der Vortrag. Und ich beschäftige mich seither intensiv mit dem Thema. Und ich finde das Thema erschreckend. Um ehrlich zu sein, kann ich aktuell tatsächlich nur ich glaube, 2, 3 Golfclubs, 4 Golfclubs eventuell nennen, wo ich sage, die Gastronomie macht Sinn, die Gastronomie macht Spaß und die Gastronomie rechnet sich. Das eine ist, ich nenne wieder mal diesen einen Namen. Ich bin ein Fanboy. Ich gebe es hiermit offiziell zu. Green Eagle Golf Courses in Vincennes an der Luhe. Das Restaurant heißt Beavers. Dann gibt es St. Leon Roth. Auch da bin ich ein absoluter Fanboy, weil das eine mega runde Sache ist. Da geht es dann aber auch dann schon Richtung Jugendausbildung und alles, die ja da wirklich wahnsinnig viel für den Golfsport tun. Green Eagle im Profibereich, international. St. Leon Roth im nationalen Bereich. Das Restaurant heißt Ace, wie das Ass. Und ja, da gibt es den Mainzer Golfclub noch, da war ich auch schon essen, das war auch wirklich, hat richtig Spaß gemacht, das Restaurant. Das Restaurant im Mainzer Golfclub heißt Loft. Und in Winston zum Beispiel, haben auch eine tolle Gastronomie, da ist es das Restaurant Kranichhaus. Jetzt fällt euch vielleicht was auf bei den 4 Geschichten, die haben alle 4 Eigennamen, teilweise eine eigene Webseite. Das Biber-Restaurant, benannt nach der Biber-Familie, die sich da schlicht und ergreifend niedergelassen hat, das hat eine eigene Webseite. Das bewirbt eigene Veranstaltungen. Wir sprechen gerade drüber, dass ich bei denen nächstes Jahr mal ein Whisky-Dinner mache. Die machen Krimi-Dinner, die machen ganz viel drumherum, die haben sehr viele Hochzeiten. Die haben Familienfeiern. Das Loft im Mainzer Golfclub, dasselbige. Das Ace in St. Leon Roth, dasselbige. Im Kranichhaus kann ich es nicht genau sagen, weil da war ich genau ein einziges Mal und ich habe mich leider damals nicht wirklich mit dem Restaurant beschäftigt. Ich fand es nur spannend, dass sie zweierlei Eingänge haben, einmal von außen direkt und einmal über den Golfclub. Und eine große Terrasse, wunderschön und wirklich gemütlich. Und ein vielseitiges Angebot von einfach bis High-End. Und das haben alle 4 genannten Restaurants gemeinsam. Alle 4 werden vom Golfclub meines Wissens, nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Mainzer Golfclub ist outgesourced, das ist verpachtet, aber die anderen machen meines Wissens das teilweise selber. Dass ein Golfclub die Gastronomie verpachtet, verstehe ich irgendwo. Weil Golfclubs, nicht jeder Golfclub ist wirklich profitabel. Das ist, gerade wenn sie eigenes Greenkeeping und alles haben, das ist ein unfassbarer Kostenapparat, der da dahinter steht. Und mit der Gastronomie hast du sehr viel Personal für überraschend wenig Gewinn. Und mit viel Personal hast du natürlich auch immer viel Stress. Und sind wir ganz ehrlich, Gastronomie ist wirklich ein Knochenjob. Da musst du dich um die Leute kümmern. Und das haben, die haben auch das verdient, dass man sich um sie kümmert. Weil das ist schon, das geht an die Substanz dieser Job. Ich habe den ja selbst 15 Jahre gemacht, egal. Jeder Gastronom, der dir zuhört, nickt gerade wahrscheinlich. Alle anderen sagen so, ja, was ist, da bringst du halt einen Teller raus. Nee, das ist es nicht. Ich meine, da gehört schon, das ist wirklich ein Job, der hart ist, der brutal ist, der undankbar ist, sehr, sehr oft. Wenn das Trinkgeld, ich habe früher das Trinkgeld relativ oft auch Schmerzensgeld genannt, weil es geht jetzt nicht um die Schmerzen, die man in den Füßen hat. Daran gewöhnt man sich ja tatsächlich nach einer gewissen Zeit. Naja, kommt auf die krasse Masse des Gehens an. Aber was man sich teilweise anhören muss von den Menschen, die man als Gäste hat, das ist eine ganz andere Liga. Und das macht teilweise das Leben auch schon wirklich hart und haarig in der heutigen Zeit, wo alles nicht schnell genug gehen kann, noch viel mehr. Und wenn die Gastronomie im Golfclub Fehler macht, und zwar, ich rede jetzt nicht von Fehler, ich bringe das falsche Getränk am Tisch oder ich habe was, ein falsches Essen bestellt. Davon rede ich nicht. Ich rede von den Fehlern, die man schon am konzeptionellen Ansatz der Gastronomie setzt. Die Gedankenfehler, die viele haben. Und ja, jetzt jeder Golfer da draußen, wenn ich jetzt einen Nicht-Golfer frage, wie würdest du die Gastronomie in einem Golfclub machen, würde er sagen, warte kurz, Golfer haben Geld. Golf ist Luxus. Das heißt, ich würde ein Original Wiener Schnitzel für sehr viel Geld draufsetzen. Ich würde Austern, ich würde Hummer, ich würde gucken, dass mehrere Champagner da sind, bla 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 bla. Alles, was mit Geld zusammenhängt. Und das ist der erste ganz große, massive Fehler, den man machen kann. Weil Jeder, der selber mal eine 18-Loch-Runde gespielt hat, vor allem mit Freunden, manche trinken dann zwei, drei Bierchen auf der Runde. Ich zum Beispiel nicht, aber was ich wahnsinnig gerne mache, ist nach der Runde ein alkoholfreies Weißbier trinken und dann vielleicht noch ein normales Bierchen oder zwei hinterher, je nachdem, ob ich fahren muss oder nicht. Trinke ich einen Longdrink? Nope. Trinke ich einen Cocktail? Nein. Trinke ich eine pure Spirituose? Auf gar keinen Fall. Es kann sein, dass es einen kleinen Shot auf der Runde gibt, wenn es eine Spaßrunde ist, in einer richtigen Gesellschaft. Aber auch das, wie gesagt, ich trinke eigentlich während der Runde nicht, weil ich spiele eh schon kacke und dann spiele ich erst recht beschissen. Wow, ich bin schon wieder mit dabei der hochgradig politischen korrekten Wortwahl. Aber nach der Runde will ich was Einfaches. Ich bin platt, ich bin froh, dass es vorbei ist, ich bin froh, dass ich wieder sitzen kann. Ich fahre selten Kart, meistens laufe ich die Runde, was mir einfach mehr Spaß macht und da kann ich mir noch einreden, dass es mehr mit Sport zu tun hat. Oh Gott. Aber da will ich was Einfaches. Wenn es ums Essen geht, hey, ein Sandwich, ein Teller Pasta, mega, Currywurst, Pommes, richtig geil. Oh, ein Flammkuchen, könnte ich drin baden. Wenn es in den Herbst reingeht, eine coole Suppe oder ein Eintopf, mega. Aber ihr merkt schon eine Sache. Also A, ich bin nicht das Luxuskind, deswegen bin ich eigentlich nicht vorzeigbar. Eine Dönerbude nebendran würde mir auch gefallen. Was ich aber damit sagen möchte, ist, die meistgegessenen Sachen nach der Runde auf dem Golfplatz ist ein Teller Pasta, ist ein Club-Sandwich, ist ein kleiner Burger, ist eine Currywurst-Pommes, ist ein Flammkuchen. Es sind die einfachen, unkomplizierten Dinge. Man hat sich 4 bis 5 Stunden hochmasochistisch gequält. Man ist durch Höhen und Tiefen gegangen. Man hasst diesen Sport bis zum Erbrechen. Und dann kommt dieser eine schöne Schlag, der genau dahin fliegt, wo man es möchte. Das ist dieser einer von 30 Schlägen. Und ab dem Moment liebt man diesen Sport wieder. Und nimmt gerne in Kauf, dass wieder 20, 30 Kackschläge kommen. Aber das ist eben der Charme des Golfs. Und warum nicht dann einfach dem entgegenkommen und den Leuten genau das anbieten, was sie haben wollen? Die wollen kein Vermögen ausgeben, weil ganz ehrlich, du bist gerade 4 bis 5 Stunden daran erinnert worden, wie dämlich du bist, unfassbar viel Geld für einen Sport auszugeben, den du nicht kannst, den du auch niemals beherrschen wirst. Dann gehst du nicht noch in eine Gastronomie und isst für extrem viel Geld ein Surf and Turf. Diese Menschen gibt es, die das tun. Die gehen dann auch genau in die Plätze, wo es tun können. Und das Witzige ist, die Leute, die da sitzen und nach der Currywurst schreien, am besten für 10 Euro oder drunter, das sind auch die Leute, die dann am Abend weggehen und vielleicht sich irgendwo ein 5-Gang-Menü reinzimmern oder in eine High-End-Bar geben und 15, 18, 20 Euro für einen Drink ausgeben. Das sind die gleichen Leute. Aber nach der Runde möchten sie genau das nicht haben. Und wenn du das verstanden hast als Gastronom, dann biete den Golfern genau das an. Jetzt kommt aber genau die Krux an der ganzen Geschichte. Davon kann die Gastronomie nicht leben. Und der nächste Trugschluss, den der Golfplatzgastronom macht, ist, ja, ich lebe nur von den Golfern. Puh, wird schwierig. Dann musst du mit Convenience-Produkten arbeiten, dann kannst du nichts frisch machen. Dann hast du eigentlich effektiv kein Personal, weil das kannst du eigentlich nicht wirklich zahlen. Du musst günstige Sachen anbieten, weil an Getränken gehen Biere, alkoholfrei oder mit Alkohol. Und was Erfrischendes, wie der Cocktail The Golfer, das ist meistens Pink Grapefruit Saft mit Bitterlim. Das sind so erfrischende, knackige Dinger, eine Apfelschorle, Wasser, whatever. Aber selten geht irgendwie eine Flasche Shampoos. Außer jemand schlägt ein Hole-in-One, dann macht das. Aber der durchschnittliche Golfer, egal ob er wirklich viel Geld hat oder ein ganz normaler Mensch ist wie ich, der hat da gar keinen Bock auf irgendwas elitär, luxuriöses, tolles. Der will was Simples. Ich finde es in. Und dann gibt es wirklich Golfclubs, also Green Eagle macht das, finde ich persönlich, mega geil, weil du siehst schon ganz klar, das Restaurant lebt nicht von den Golfern. Die Golfer sind ein sehr wichtiger Teil für sie. Die Terrasse ist täglich voll. Gerade im Sommer ist es Wahnsinn. Die gehen danach hin, die essen eine Currywurst, die essen eine Pasta, die essen eine Pizza. Haben sie nicht. Ich glaube, einen Flammkuchen haben sie. Aber die essen da unkomplizierte Dinger. Jedes Mal, wenn ich da gespielt habe, bin ich danach ins Beavers gegangen, habe was gegessen. Es war immer lecker, es ging immer relativ zügig. aber es war auch immer von hoher Qualität zu einem fairen Preis. Und das ist, deswegen funktioniert dieser Laden. Könnte der Laden in dem Umfang davon leben? I doubt it. Aber deswegen gibt es Hochzeiten. Deswegen gibt es diese ganzen Nebenveranstaltungen. St. Leon Roth, es gibt das Restaurant Ace. Das ist teuer. Da kostet das Wiener Schnitzel Originalkalb mega. Der Koch ist ein Österreicher. Krank. Richtig gut. Ich hatte dann 4 Gänge oder 5 Gänge Whisky-Menü mit den Jungs gemacht. Das war von der Küche absolutes Sterneniveau, bis ich dann erfahren habe, ja, der Stern hatte mal einen Koch. Der Koch hatte mal einen Stern. Und das schmeckst du. Und das kostet aber halt auch. Alles frisch gemacht, alles selbst zubereitet. Wahnsinnig viel Liebe. Wenn man sich die Weinkarte anguckt, ganz viele Restaurants werden blass und neidisch. Ja, die Mitglieder beschweren sich drüber, dass es nicht nahbar ist und dass es zu teuer ist. Sie würden doch gern da sitzen. Aber sie haben eine Alternative. Das Halfway House. Das ist 120 Meter entfernt vom Restaurant. Da gibt's all das. Da gibt's diese ganzen Sachen, die ich vorhin aufgezählt hatte, zu fairen Preisen, aber gute Qualität, lecker. Da sitzt du auch toll. Du kannst den Leuten beim Abschlag der 10 zuschauen, du kannst den Leuten zuschauen, wie sie am 18. grün vor lauter Nervosität das Ding auslippen lassen oder gleich direkt vorbeiprügeln. Es ist alles da, was du benötigst. Und das ist großartig. Und das Halfway House ist tatsächlich für nach der Runde stinkend in deinen Golfklamotten genau richtig. Da will ich nicht in das Restaurant. Recht kannst du es am Ende des Tages nie jedem machen, aber das ist eine Lösung, die funktioniert. Und ich war jetzt 3-mal in St. Leon Roth oder 4-mal. Und jedes Mal hatten sie entweder gerade eine Veranstaltung vorbei, Taufen, mit Firmung, Konfirmation, irgendwelche runden Geburtstage, Hochzeitstage, Hochzeiten, vielleicht sogar Scheidungsfeiern, I don't know, aber es war immer eine Party dabei. Und ganz oft buchen natürlich dann auch die Leute aus der Region, aber auch die Golfer selber. Und dann sieht die Welt anders aus. Und dann konsumieren die auch was anderes. Dann machen sie genau das, was Golfer eben machen. Für Genuss oder ihren persönlichen Spaß sind sie einfach bereit, auch 5 Euro mehr auszugeben. Wenn die Qualität stimmt. Und das ist halt es, haben manche Golfclubs verstanden, die machen das dann entsprechend so. Der Mainzer Golfclub, wie gesagt, hat sein Restaurant outgesourced. Aber der Küchenchef hat es da auch verstanden. Und die machen eben auch Veranstaltungen, die bieten ganz viel an. Und Leute, mal ganz ehrlich, eine Hochzeit auf einem Golfplatz, in einem Golfclub. Viele Frauen verdrehen die Augen, wenn die golfenden Männer das vorschlagen würden. Aber es hat einen ganz, 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 ganz großen Vorteil, den man niemals außer Acht lassen darf. Die meisten Golfplätze sind etwas ab vom Schuss. Die meisten Golfplätze haben keine unmittelbaren Anwohner. Leute, da kann man feiern. Da kannst du, wenn die Räumlichkeit da ist, eine Band reinsetzen oder einen DJ. Da kannst du tanzen, da kannst du wirklich einen Abriss machen. Du kannst feiern, ohne dass du Angst hast, dass um 22:30 das erste Mal die Polizei da steht. Weil ich habe das so oft erlebt, Hochzeiten, wo dann wirklich ins Hotel die Polizei gekommen ist, weil sich Nachbarn beschwert haben. Das ist die eine Geschichte. Es hat sogar schon mal ein Hotelgast sich darüber beschwert, dass eine Hochzeit im Haus war. Sensationell. Das ist einer der Gründe, weshalb Gastronomie kein Zuckerschlecken ist. Aber zurück zu dem Thema, das ist halt wirklich, auf dem Golfplatz hast du eben ganz oft nicht so nah die Anwohner und du kannst feiern, du kannst da was machen. Du kannst einfach ausgelassen das Ganze angehen und das ist ein riesengroßer Vorteil, der ganz oft unterschätzt wird und der ganz oft auch vergessen wird. Im Ausland ist das ganz oft völlig normal, das ist klar. Country Clubs sind Orte der Begegnungen, das sind Orte, wo Geschäfte gemacht werden, aber ganz viele Golfplätze haben einfach auch wirklich geile, coole Restaurants, haben ein tolles Angebot und die locken nicht nur die Golfer an, die locken die Leute aus der Umgebung an, weil es aber auch ein Volkssport ist, gerade in Schottland, gerade in den USA, wo es einfach für jedermann zugänglich ist. In Deutschland sind wir noch nicht so weit, deswegen sind, glaube ich, auch die Gastronomen in den Golfclubs, in den Golfgastronomien auch dazu zurückhaltend und auch teilweise zu verkopft. Und dann macht man sich das Einfachste, man nimmt einen Italiener rein. Was immer lecker ist und Pasta und Pizza geht immer, auch nach der Runde Golf. Da macht man nichts falsch. Aber die Gefahr, dass der schnelle Wechsel wieder da ist, ist groß, weil ich glaube, nach der Runde, und ich lasse mich da gerne auch eines Besseren belehren, und es gibt garantiert auch immer Beispiele, wo es funktioniert, aber ganz oft können die Gastronomien, wenn sie eine gute Qualität an Essen und Getränken liefern möchten und nur die Golfer als Publikum haben nach der Runde, die gehen pleite. Sind so nicht überlebensfähig. Entweder werden sie vom Golfclub subventioniert, quersubventioniert, oder da ist irgendwas anderes mit drin, aber rein wirtschaftlich gesehen können sie da nicht überleben. Das funktioniert einfach nicht. Und ich finde diese Zweigleisigkeit einfach super, was eigentlich keine Zweigleisigkeit ist. Sie machen nur das, wofür eine Gastronomie da ist. Sie bieten eine Dienstleistung jedermann an. Und sie sind breit gefächert aufgestellt. Sie haben eben etwas für die Golfer, sie haben was für die Nicht-Golfer. Sie haben Events, sie haben die entsprechende einfach die auch die Qualität, die Servicequalität, die Speisenqualität, die Getränkequalität. Und dann kann da wahnsinnig viel passieren und ich verstehe es einfach nicht. Nee, das geht mir einfach nicht in den Kopf, dass da zu wenig Fokus teilweise bei den Gastronomen dasteht oder auch bei den Golfclubs, weil die Gastronomie des Golfclubs kann schon auch ein bisschen die Seele sein. Man erwartet vom Golfplatz, dass er einfach sehr, sehr gut ist und dass er in zu gutem Zustand ist. Wenn das nicht funktioniert, wenn der nicht gut ist, dann kann auch die Gastronomie nichts retten. Aber es gibt viele gute Golfplätze und ganz oft ist das Zünglein an der Waage das Gesamtpaket. Der Pro-Shop, das Erlebnis, wenn man die Scorekarten holt, wenn man dann auf den Platz geht, an T1 abschlägt, dann kommt man an der 18 rein, man sieht schon die Terrasse, Schloss Maxlrein, südlich von München. Man sieht die Terrasse, man will auf die Terrasse, man will da sein Münchner Schnitzel essen, was übrigens echt lecker ist da. Und dann sitzt man da, guckt auf den Platz runter und genießt einfach noch diese Atmosphäre. Und dann denkt man nicht drüber nach, ich will jetzt ein Brett von einem Rotwein haben oder einen geilen Weißwein oder einen Shampoos oder whatever, sondern man sitzt da mit seinem alkoholfreien Weißbier, irgendwas, was das Loch im Magen in dem Moment stopft, und sinniert nochmal über seine Runde, macht vielleicht seine Scorecard fertig, whatever, und ist glücklich. Wenn man dann noch eine coole Veranstaltung ein paar Wochen später da sieht, überlegt man sich doch, ob man nicht da auch noch hingeht. Auch ohne Golf, weil das Schnitzel war doch geil. Die Umgebung, die Location ist gut, der Service ist gut. Dann lockt es mich auch an, wenn ich mal nicht Golf spiele, weil dann ist es ein ganzheitliches Erlebnis. Und dann will ich die Gastronomie auch so genießen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich würde ins Ace Zoo essen gehen, ich würde ins Beavers Zoo essen gehen, jederzeit, immer wieder gern, weil es einfach Spaß macht. Weil die einfach einen echt guten Job machen. Ob ich jetzt eine Runde Golf spielen gehe oder nicht. Nach der Runde Golf esse ich auch garantiert was anderes, als wenn ich ohne Golf da bin. Ja, Gott, ich muss immer wieder bei solchen Themen aufpassen, dass ich nicht zu sehr in einen Rant abdrifte. Aber es ist einfach, ich finde das spannend, dass eigentlich ein so logisches Thema sich aber niemand wirklich genau anguckt. Und man könnte aus diesen Golfgastronomien so viel rausholen, wenn man sie richtig angeht. Und nicht den Golfern etwas aufzwingt, was sie gar nicht haben möchten. Du kannst immer irgendwas noch im Petto haben, wenn jemand mehr möchte. Das tut dir nicht weh, aber den Fokus auf das Mehr zu setzen, sehe ich als Grund falsch. Biete das Einfache an, das wird dankend angenommen. Und ganz ehrlich, manchmal ist es cleverer, ich verkaufe 10 Sandwiches, anstatt dass ich an 10 Leute nur ein Schnitzel verkaufe. Da habe ich an den 10 Sandwiches deutlich mehr verdient. Und ich habe 10 Menschen glücklich und satt gemacht, anstatt nur einen, der einfach zu viel Geld ausgibt und danach sich zweimal überlegt, ob er nochmal kommt. Weil die anderen essen da ja nicht, da esse ich ja nur alleine. Zum Abschluss komme ich aber nochmal auf ein ganz, ganz anderes Thema. Und zwar, ich hatte ja in meiner vorletzten Folge angekündigt, ich werde Musik mit Whisky kombinieren. Und ich habe mir einiges an Gedanken gemacht, wie ich es aufbaue. Ich werde das ausführlich in den kommenden Tagen in meinem Blog unter whiskyundgolf.de hochladen. Da werden jetzt auch immer wieder dann neue Sachen reinkommen, aber da ich diese Folge vom Upload jetzt vorgezogen hat, ist der Text noch nicht fertig, der ausführliche, aber ich schneide es jetzt heute schon mal als Sneak Preview hier an. Und ja, meine erste Kombination geht auch wieder ein paar Folgen zurück, und zwar an Schliersee. Ich habe den Sliers 18 Jahre mit dem Hans Kemenatter in der Folge probiert, getrunken. Und dieser Whisky hat mich schon echt sehr, sehr beeindruckt. Der hat eine unglaubliche Tiefe, der ist sehr verspielt. Die Nase ist schon sehr, sehr spannend, ist aber anfangs ein bisschen zurückhaltend. Je mehr man sich aber auch mit der Nase beschäftigt, je mehr entdeckt man und je mehr Tiefe und auch Schwere findet man. Er hat so was Gemütliches, er hat was Gemächliches. Also mit dem will man sich schon wirklich in den Ohrensessel reinsetzen und so richtig schön reinkuscheln. Und auf der Zunge passiert direkt was. Also er geht direkt auf, er füllt den Mund aus, er bringt wunderschöne Fruchtnoten, er hat eine schöne Malzsüße. Es kommt geröstete Mandel durch und eine Honigsüße. Aber hinzu kommt dann auch wirklich Kardamom, Muskatnuss, eine schöne Anklänge von Gewürzen. Und mit einer wahnsinnigen Tiefe und auch hier mit einer sehr schönen Schwere. Und der Abgang ist echt lang und ölig. Der hört förmlich nicht auf. Und ich hatte ihn nicht als direkt auf dem Schirm, als Musikkombi. Oder ich hatte auch nicht direkt einen Song im Kopf, den ich da rein. Manchmal hört man einen Song und ich denke dann an den Whisky oder ich probiere an den Whisky und mich überrascht er wie ein Song. Und dann hat man relativ schnell eine Kombi. Aber bei mir war es so, dass es ein Song ist, den ich über alles liebe. Der ist eigentlich schon sehr, sehr alt. Der ist 50 Jahre alt fast. Der ist, glaube ich, aus den 70er Jahren. Und zwar von der Band, haltet euch fest, Black Sabbath. Ja, Ozzy Osbourne hat den damals gesungen. Aber ich habe nicht das Original im Kopf bei dem Whisky, sondern die neue Version oder die Interpretation von Youngblood, die er beim Abschiedskonzert von Black Sabbath in Birmingham Mitte des Jahres im Juli gemacht hat. Ich verfolge diesen jungen britischen Sänger jetzt schon eine ganze Weile, bestimmt 5 Jahre, 5, 6 Jahre. Ganz, ganz faszinierender Sänger, spannender Mensch auch irgendwo, voller Depressionen, glaube ich. Sehr hin und her gerissen, aber eine unglaublich ausdrucksstarke Stimme. Also wenn man sich den ein bisschen anguckt, ein wahnsinnig liebes Wesen, der wirklich seine Fans immer mit offenen Armen begrüßt und immer für alle da ist. Das ist wirklich ganz spannend zu sehen. Das sieht bei ihm auch nicht aufgesetzt aus. Und mich fasziniert einfach. Und die Stimme von ihm fasziniert mich noch mehr. Und ich habe seine Version von Changes gehört und ich habe sie angehört auf dem Weg. Ich bin irgendwo hingefahren und das war gerade so, nachdem ich die Folge mit Hans hochgeladen hatte. Ich hatte der 18-Jährige kam mir in den Kopf und dann lief dieser Song. Und er hat mich fasziniert. Es war schlicht und ergreifend, er hat mich geflasht. Der Text und der Whisky passen in dem Fall überhaupt nicht zusammen, weil der Song, da geht es um Schmerz, über Veränderungen und Verlust, weil der damalige Bassist von Black Sabbath gerade seine Ex sich getrennt hat von seiner Frau oder seine Frau sich von ihm getrennt hat. Insofern haben Text und Whisky haben jetzt nicht so viel gemeinsam, aber es geht jetzt eher um die Emotionalität und die Ausdrucksstärke. Also, naja. Wenn man von 18-jährigen Whisky spricht, dann hat man doch so ein bisschen Schmerzen bei Überverlust und zwar eher in Richtung Kontostand. Aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Aber warum lege ich die zwei zusammen? Der Song fängt an in der Version mit einem Klavier. Allein, er weckt so ein bisschen die Vorfreude. Es ist so diese Flasche aufmachen, man hat eine gewisse Erwartungshaltung. Das Klavier spielt eine wunderschöne Melodielinie, die was Gemütliches hat, aber auch so ein bisschen nach vorne drückt und so ein bisschen neugierig macht auf alles, was da kommt. Man schenkt sich das Glas ein, Youngblood fängt singen an und mit einer sehr melancholischen Linie, aber da hängt auch ein Hauch Euphorie und Energie mit drin in seiner Stimme. Und von vornherein flüstert er nicht, sondern er singt in voller Kraft, ohne zu schreien, aber seine Stimme ist voll da. Und das erinnert auch an den Whisky. Man fängt mit dem Riechen an und der Whisky ist sofort in der Nase. Nicht übermäßig dominant, da gibt es definitiv dominantere Nasen, aber Sie ist schön, sie hat aber auch was Gemütliches und sie hat aber auch eine spannende Note. Nicht nur was Süßes. Und das macht schon mal sehr, sehr interessant alles. Es kommen Streicher hinzu und es passiert immer mehr in dem Song. Ebenso, je länger man sich mit der Nase beschäftigt, je mehr kann man da auch entdecken. Und man fängt tatsächlich das Sinnieren an. Und das kann man auch gleichstellen in der Stelle. Die Streicher sind dabei, Youngblood singt. Er singt immer noch über diese Veränderung, aber es baut sich immer mehr Spannung auf. Und in dem Moment, wo das Schlagzeug einsetzt, ist der Moment, wo man das Glas an die Lippen setzt, der Liquid läuft auf die Zunge. Und er explodiert im Mund. Und das ist der Moment, wo die Band im Tutti einsetzt. Es ist Power da, es ist Intensität da, es ist Leidenschaft da, es ist Emotion da, es ist Energie da. Es passiert unheimlich viel. Es wird immer mehr. Es steigert sich bis in Gitarrensolo rein. Das ist all das, was man erlebt. Die Aromen explodieren im Mund, die Honigsüße mit den gebrannten Mandeln, kommen Gewürznoten dazu. Dann schluckt man ihn das erste Mal runter. Es ebbt kurz mal ein bisschen ab, aber es baut wieder eine Spannung auf. Man nimmt den zweiten Schluck und es explodiert wieder im Mund. Es passiert wieder unheimlich viel. Es passiert sogar mehr als beim ersten Mal. Youngblood singt auch entsprechend. Nach dem kurzen, wo es zurückgegangen ist, nach dem Gitarrensolo, nimmt er noch mehr Energie rein. Er wird lauter, er wird energischer. Man schluckt den zweiten Schluck runter und es wird wieder ruhig. Und es wird immer ruhiger. Und der Abgang dauert gefühlt ewig. Es plätschert aus. Und dann kommt eine Stelle und die ist für mich irgendwo sinnbildlich für die Kombination. Die Band hat das Spielen aufgehört. Der Whisky ist den Gaumen runtergegangen. Der ist weg. Der ist nicht mehr da. Aber Youngblood singt nochmal weiter. Die 40.000 Menschen, die in Birmingham bei dem Abschiedskonzert von Black Sabbath da waren, steigen ein. Und eigentlich singen diese 40.000 Menschen. Und bei den knapp 6 Millionen Menschen, die dieses Konzert live im Stream gesehen haben, bin ich mir relativ sicher, dass viele auch mitgesungen haben. Sie wollen nicht, dass der Song endet. Und das ist genau das, was auf deiner Zunge passiert. Du willst nicht, dass diese Aromen weggehen. Genauso wenig wie Youngblood und die Zuschauer wollen, dass der Song endet. Und irgendwann mal ist es vorbei und Youngblood singt nochmal so, yeah, yeah. Und dann setzt dieses wohlige Gefühl ein wie, wow, was für ein Whisky. Naja, ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Lest euch einfach mal auf dem Blog, auf dem Blog, im Blog durch. Da habe ich das Ganze noch ein bisschen mehr ausgeschmückt. Probiert es vielleicht sogar mal aus. Wenn ihr jetzt den Sliers 18 nicht habt. Ich finde, zu ihm passt es halt sehr, sehr gut, weil er eben nichts Brachiales hat, weil er nicht jetzt der übermäßig rauchige Whisky ist. Er hat viel Eleganz, viel Süße mit dabei und das passt zu dem Song besser. Wäre da jetzt noch eine gute Portion Rauch dabei, wie bei einem Port Charlotte 18 oder Laphroaig? Ja, Laphroaig finde ich, würde damit gar nicht gehen. Der Port Charlotte, der hat zu viel Kraft auch hinten drin. Dafür hat der Song zu wenig Power. Der Song hat genau die entsprechende Eleganz, um mit einem Sliers 18 oder auch mit einem Bruch Lady 18 Hand in Hand zu gehen. Weil das sind die Erlebnisse, die man hat. Und beim Sliers ist es eben so perfekt passend, weil die Nase so elegant ist. Und aber auch leichter ist. Sie ist die richtige Fülle, die Schwere kommt alles erst auf der Zunge. Und das passt genau zum Intro. Und dann, wenn wirklich die Band im Tutti spielt, das ist das Geschmackserlebnis auf der Zunge. Ja, das ist meine erste Kombination: Whisky und Musik. Meine erste musikalische Tasting Note. Wie gesagt, in den kommenden Tagen wird der komplette Text, wo ich ein bisschen mehr ins Detail reingehe, online sein. Und ich freue mich, dass ihr wieder einmal bei mir wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr euch die Zeit genommen habt, mir bei meinem kleinen Rant, Ausflug, Vergleich Golfplatz, Bar und Golfplatz Gastronomie zu lauschen. Und meine verrückte Idee, Musik mit den Aromen eines Whiskys zu kombinieren. Und ich freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen bei Whisky und Golf. In diesem Sinne, drink responsible und golft ehrlich. Ciao!